ARD.
Ich wollte ihm so gerne antworten. Ich hatte diese Wörter im Kopf, aber ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte nicht reden. Es ist ein sehr, sehr beängstigendes Gefühl, weil man plötzlich die Kontrolle über seinen eigenen Körper verliert.
Hi, ich bin Lisa Sophie und heute spreche ich mit Charlotte. Sie hatte mit 20 einen Schlaganfall und seitdem hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet. Wie genau, das erzählt sie mir heute. Aber warum hatte sie überhaupt so jung einen Schlaganfall? Und hat es bei der Behandlung eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau ist? Das ist die Frage, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Wie geht's dir denn heute, Charlotte?
Mir geht's soweit gut. Bin ein bisschen erkältet, aber ansonsten, man lebt.
Man lebt. Ey, das ist schön, oder? Das ist doch irgendwie schön. Hast du irgendwelche Schmerzen oder sowas aktuell?
Ja, Kopf- und Beinschmerzen extrem. Also die Beinschmerzen sind in letzter Zeit wieder so stark, dass ich dann nachts auch echt beim Schlafen gehindert werde.
Mhm. Ja. Wie kann ich mir diese Beinschmerzen vorstellen? Wie fühlt sich das an?
Es ist jetzt nicht wirklich wie so ein Muskelkater, weil das können die meisten nachvollziehen, wenn man, ist halt einfach unangenehm, wie so ein Brennen und auch manchmal so richtig am Knochen dran, vor allem im Schienbein. Das ist dann so, als würde ich mir permanent das Schienbein anhauen oder jetzt auch habe ich es aktuell ganz neu in den Knöcheln, so als würde man sich wie als Kind damals so einen Cityroller gegen den Knöchel hauen.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern, ja. Und das war nie ein schönes Gefühl,
nein,
ehrlich gesagt.
Nee, es ist immer was anderes. Es ist jeden Morgen Überraschung, was heute kommt.
Wir haben uns total gefreut über die Mail, die du uns geschrieben hast.
Ja.
Weil du hast dich ja bei uns gemeldet. Mhm. Warum?
Weil ich zu der Zeit eure Videoreportagenreihe gesehen habe zum Thema Behinderung. Und da wurden ja ganz viele verschiedene Aspekte abgedeckt. Aber mir hat so der Aspekt gefehlt, unsichtbare Behinderung. Also gut, mit meinem Rollator hat man es natürlich gesehen, dass ich irgendwie eine Einschränkung habe. Aber jetzt inzwischen sieht man es ja nicht unbedingt. Und auch einfach das Bewusstsein zwischen mir und dieser Person mit Behinderung stehen vielleicht 5 Sekunden. Ich kann in 5 Sekunden durch einen Autounfall, durch eine Hirnblutung, keine Ahnung was, kann ich auch in dieser Situation sein. Einfach da nochmal Bewusstheit zu schaffen, dass man vielleicht auch mit dem Gedanken, mich könnte das genauso treffen, einfach Leuten mit Behinderung etwas entgegenkommt. Angefangen bei Infrastruktur oder generell soziale Unterstützung, dass man eben nicht die Leute anstarrt und unbedingt wissen will, was ist der Person passiert, sondern dass man einfach aufeinander aufpasst, egal ob man sich jetzt kennt oder nicht.
Das finde ich voll interessant, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass zwischen einer Person ohne Behinderung und einer Person mit Behinderung nur 5 Sekunden liegen können, tatsächlich, weil so schnell kann es gehen.
Ja.
Und das war mir vorher gar nicht bewusst. Also sehr starke Aussage von dir, die mich jetzt gerade voll zum Nachdenken angeregt hat. Ich glaube, gut, dass wir beide heute miteinander sprechen. Ich kann bestimmt noch viel von dir lernen. Charlotte ist in ihrer Kindheit und Jugend viel mit ihrer Familie umgezogen. An manchen Orten fühlt sie sich sehr wohl, an anderen überhaupt nicht. Denn sie wird in der Schule manchmal gemobbt und bekommt eine psychische Erkrankung. Und die wird durch die Umzüge nicht gerade besser. Wie haben sich diese psychischen Probleme damals geäußert?
Durch Selbstverletzung. Das hat mein kleiner Bruder entdeckt und ist dann zu meinen Eltern gegangen. Und zu dem Zeitpunkt fand ich es natürlich richtig kacke von ihm, dass er mich jetzt da verraten hat. Mhm. Aber meine Eltern sind dann mit mir zu einer Psychologin gegangen. Und die meinte dann, dass ich wohl durch die Umzüge eine Anpassungsstörung entwickelt hätte. Und das ist dann wie so ein Pokémon, die hat sich dann irgendwann weiterentwickelt zu einer Sozialphobie. Also ich habe meine Jugend viel mit Therapie verbracht. Viel mit ambulanter Therapie, stationärer Therapie. Die Diagnose, dann die nächste und das war wirklich hart, also auch für meine Eltern natürlich.
Aber wenn du viel in so Kliniken warst und ne, viel beim Arzt, konntest du dann überhaupt regelmäßig zur Schule gehen?
Jein. Die ambulante Therapie, die war ja immer nachmittags, das hat mich dann nicht an einem Schulbesuch gehindert. Aber ich glaube, ich habe die Jahre, in denen ich stationär war, habe ich tatsächlich wiederholt, freiwillig. Das war es dann für mich, also das ist es für mich gewesen, das, weil da einfach der Altersunterschied inzwischen 3 Jahre betrug. Und
ach, krass, ja stimmt.
Das hat man in dem Alter dann schon noch gemerkt. Nicht, dass die jetzt doof waren, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann mich nicht so wirklich, ich finde keinen Anschluss. Mhm. Insgesamt habe ich 13 Jahre Schule gemacht, abgegangen bin ich dann dort nach der 10. Klasse.
Ah, krass. Wie war das denn dann für dich zu wissen, okay, die anderen können jetzt alle Abitur machen und du kannst es nicht?
ist hier nicht das erste Mal gewesen, dass ich eine Sache abbreche, weil ich es nicht packe, psychisch. Und das ist dann schon, dass ich mir denke, ey, das kann doch echt nicht so schwer sein. Andere mit Depressionen schaffen es auch, dass die einen normalen Alltag führen und ihre, keine Ahnung, alles machen.
Es ist ja auch nicht jede Depression gleich. Das muss man ja auch an der Stelle sagen. Ne? Also ich glaube, ich verstehe das, dass wir einfach auch in einer Gesellschaft leben, wo wir uns viel vergleichen. Aber ich glaube so, nur weil andere Leute Depressionen haben und gewisse Dinge schaffen, die du vielleicht nicht schaffst, vielleicht schaffst du Dinge, die die nicht schaffen. Und du weißt es halt nicht. Ne? Oder deren Depression hat ganz andere Auswirkungen als deine. So, Depression ist ja auch irgendwie ein Spektrum, wo nicht alles immer genau gleich ist. Das muss man ja auch irgendwie dazu sagen. Hast du damals gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte?
Nein. Nein, ich dachte immer, es geht nicht mehr schlimmer. Und dann kam es noch mal schlimmer.
Charlotte, was ist denn dein größter Traum?
Medizinstudien.
Ja? Warum ist dir das mit dem Studium denn so wichtig?
Also ich finde Medizin super interessant, deswegen mache ich jetzt ja auch meine Ausbildung im medizinischen Bereich. Aber weil ich beim Arzt nicht ernst genommen wurde und ich möchte das selbst besser machen können und ich möchte Menschen helfen können. Und das war eigentlich klar für mich, dass das etwas ist, was ich gern machen würde.
Es ist ja ganz interessant, weil dieser Traum ja auch für die Geschichte, die du heute erzählst, gar nicht so unwichtig ist. Ne, warum? Dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Aber das finde ich auf jeden Fall, man merkt so, dass das für dich tief drin so eine Leidenschaft irgendwie ist. Jetzt schon, nach den paar Sätzen. Charlotte hat nun die Schule abgebrochen, dann ihr FSJ abgebrochen und kämpft immer und immer wieder gegen ihre Psyche an. Wie ging es weiter nach dem Abbruch ihres FSJs?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Frühjahr oder im Januar habe ich meinen Freund kennengelernt. Ich hatte dann eine Zeit lang überlegt, eine Ausbildung anzufangen und hatte dann aber gesehen, dass ganz viele Ausbildungsstellen ein Abitur voraussetzen. Mhm. Und hatte mich dann dazu entschieden, okay, ich hole mein Abitur jetzt nach. Und dann bin ich über eine Fernschule gestolpert. Die haben mir dann quasi immer das Material alle 3 Monate zugeschickt. Und das kann man sich so vorstellen, man arbeitet von zu Hause. Man schreibt zu jedem Thema eine Hausarbeit, dass trotzdem eine Lernstandkontrolle stattfinden kann. Aber was für mich super war, ich hatte diesen Stress mit Leuten um mich herum nicht. Was natürlich auch ein Vermeidungsverhalten ist, das war mir auch klar, weil das hat meine Therapeutin auch gesagt, dass sie das nicht gut findet. Aber für mich war es eigentlich eine super Lösung. Und da ging es mir auch tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich habe richtig gute Noten geschrieben. Ich war richtig überrascht. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben in Mathe eine 0,7.
What?
Ja.
So was gibt's?
Ja, das ist dann halt eine 1 plus sozusagen.
Krass.
Und mir ging es richtig gut zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Ich habe nebenbei gearbeitet auf Minijob-Basis, um mir das zu finanzieren, weil es kostet ja auch.
Mhm.
Dann bin ich zum Sport gegangen, dachte mir wirklich, boah, endlich habe ich so einen Aufschwung in meinem Leben. Und es lief wirklich alles super. Jedes Mal, wenn mein Freund dann Homeoffice hatte, dann habe ich halt meine Schule gemacht. Und dann haben wir danach, wenn wir Feierabend hatten, sind wir dann halt noch in die Stadt gegangen und haben da was unternommen. Es war echt cool, ich war aktiv.
Das klingt eigentlich so nach einem, ich sag mal, regulären Alltag, so wie ich das auch aus meinem Freundeskreis kenne oder auch von mir selber kenne. Es klingt für mich so mega die krasse Wandlung von dem, was du vorher gemacht hast. Wie ging es dir denn körperlich in der Zeit?
Körperlich ging es mir nicht so gut. Mitte 2021 hatte ich täglich Kopfschmerzen. Hat es angefangen, dass ich wirklich jeden Tag Kopfschmerzen hatte. Und ich dachte immer, vielleicht bin ich einfach sehr wetterfühlig. Ich habe zu dem Zeitpunkt jeden Tag Ibus mir reingeschmissen, dass ich die Schmerzen nicht so wahrnehme.
Bist du dann zu Ärzten gegangen? Hast du mal irgendwie das untersuchen lassen? Was haben die so gesagt?
Nix. Also ich war bei meinem Hausarzt zu dem Zeitpunkt, der hat mich mit einem Rezept für Ibo nach Hause geschickt und meinte, ich soll abnehmen und dass es an meiner Psyche liegt.
Du sollst abnehmen? Was hat denn das mit Kopfschmerzen zu tun?
Das ist generell bei jedem Thema. Ich habe das Übergewicht, das ist mir auch bewusst, aber es ist ja auch so, dass es einfach super gesundheitsschädigend ist. Ja, das weiß ich auch, aber bei Kopfschmerzen habe ich es auch nicht so ganz verstanden.
Hattest du das Gefühl, du wurdest ernst genommen damals mit deinen Schmerzen?
Nein. Nein, vor allem nicht, wenn du psychisch vorbelastet bist.
Mhm.
Weil dann, da kann man auch alles draufschieben und das ist dann die einfachste Variante. Und irgendwann war ich dann auch leid, irgendwie zum Arzt zu gehen, weil ich mir dachte, ja, ich kann mir wieder das Gleiche anhören. Aber ich bin halt nicht nur einmal zu ihm gegangen, es war schon öfter, aber wirklich näher untersucht wurde ich nie. Also es wurde kein MRT gemacht.
Dass sich Charlotte von Ärztin nicht ernst genommen gefühlt hat, sagt sie mir öfter in unserem Gespräch. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, ob das Schlimmste hätte verhindert werden können, wenn man sie ernster genommen hätte. Bei ihr schwingt Wut mit und ich kann das verstehen. Das ist tatsächlich etwas, das uns in unserer Community öfter begegnet, besonders bei Frauen. Ich habe mich dazu mit der Journalistin Kari Kungel vom Podcast Sex Gap unterhalten. Ist Charlotte ein Einzelfall oder gibt es da ein generelles Problem? Sie erzählt mir von der Gender Health Gap.
Also der Gender Health Gap, der beschreibt einfach, dass es eine Lücke gibt zwischen der Art, wie wir Frauen oder eben Männer behandeln in der Medizin. Mir fällt da jetzt vor allem der Gender Pain Gap ein. Also das ist sozusagen nochmal innerhalb des Gender Health Gaps so eine Sache. Und zwar, dass einfach Schmerzen bei Frauen und auch gerade jungen Frauen, die werden oft weniger ernst genommen als bei Männern. Frauen kriegen zum Beispiel auch einfach später starke Schmerzmittel als Männer. Und, das finde ich richtig krass, Frauen wird eher Psychotherapie empfohlen bei Schmerzen und Männern eben eher starke Schmerzmittel. Also man geht dann auch so gleich auf dieses, naja, weiß ich nicht, das kann doch gar nichts körperlich Schlimmes sein, die Frauen sind so empfindlich, so nach dem Motto. Und was ich halt auch wichtig finde, da immer mitzudenken, das muss kein böser Wille sein von irgendeinem Arzt oder auch Ärztin, sondern das sind halt auch einfach so Rollenbilder, die mit reinspielen, ne? Irgendwie so das Bild vom harten Mann und wenn der irgendwie jammert und Schmerzen hat, dann muss es aber richtig schlimm sein und irgendwie, ja, Frauen sind halt empfindlicher, so nach dem Motto ein bisschen.
Die Kopfschmerzen werden immer schlimmer. Charlotte fragt sich, ob es Migräne ist oder ihre Weisheitszähne. Sie macht sich für 4 Tage später einen Zahnarzttermin und hofft auf Klarheit. Bis dahin betäubt sie sich weiterhin mit den Schmerzmitteln vom Arzt. Zu dem Zahnarzttermin wird es aber gar nicht mehr kommen.
Kannst du mich mal an den Tag davor mitnehmen, also an den 2. Februar? Was war das für ein Tag? Was hast du da gemacht?
Das war ein Donnerstag, das weiß ich noch. mein Freund und ich sind am 2. Februar zusammengekommen und im ersten Jahr haben wir so jeden 2. des Monats gefeiert. er hatte Homeoffice und ich bin dann zu ihm gefahren, dann meine Schule gemacht, er hat seine Arbeit gemacht. Das war auch oft so, dass wir dann oder ich auf jeden Fall noch eine Stunde Mittagsschlaf gemacht hat zwischendrin, weil ich das einfach gebraucht habe für meine Konzentration und auch für mein Energielevel einfach. Und ich weiß, dass ich, also das hat ja am 30. Januar angefangen ungefähr mit den starken Kopfschmerzen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann Ibu 6 oder 800er genommen. Wir hatten an dem Tag vor, dass wir unsere Sachen erledigen und dann wollten wir essen gehen. Wir wollten Sushi essen gehen. Es war dann halt Mittagszeit, ich habe mich hingelegt und ich habe aber sehr viel geschlafen. Also ich glaube, ich habe 5 Stunden, 4, 5 Stunden geschlafen.
Warst du denn so müde?
Ich weiß es nicht mehr. Ich stand total neben mir. Ich war total erschöpft. Und mein Freund hat ein Foto von mir gemacht, während ich geschlafen habe.
Hast du das noch?
Ja, ich habe das noch.
Also oh ja, da liegst du ganz eingemummelt.
Ja.
Zwischen Decken und Kissen.
Ja.
Was geht in dir vor, wenn du dieses Foto jetzt nochmal anschaust?
Schwierig. Es ist schwierig für mich, weil ich mir denke, da wusste ich auch gar nicht, was passiert, während es gerade passiert. Ich kann den Tag, es ist so, als könnte ich das körperlich spüren. Nicht die Schmerzen, sondern dort zu sein, weil der Tag mir schon noch sehr präsent ist.
Mhm.
Ja. Ich bin, nachdem dieses Bild entstanden ist, irgendwann aufgewacht. Und da war ich sehr verwirrt. Also ich wusste gar nicht, wo ich bin. Und ich meinte zu meinem Freund, mir ist sehr schlecht. Er hatte dann mich aus Spaß gefragt, hast du einen Schlaganfall? Dann ging es aber irgendwann wieder. Dann hat sich irgendwie so ein Schalter umgelegt und ich war wieder da. Ich war komplett klar im Kopf.
Was hast du darauf geantwortet, als er dich das gefragt hat?
Er meinte das aus Spaß.
Okay, also ihr habt dann so gelacht oder wie?
Ja. Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben darüber gelacht. Ich meinte dann aber zu ihm, Schatz, ich habe so Schmerzen. Ich glaube, ich mag nach Hause gehen. Und mein Papa hat mich dann geholt und ich habe mich dann noch entschuldigt bei ihm, weil wir ja eigentlich essen gehen wollten. Dann meinte er, nein, alles gut, das können wir noch nachholen. Irgendwann, wenn es dann besser geht.
Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, dass sie dieses Essen so schnell nicht nachholen werden können. Kannst du die Schmerzen, die du hattest, mal beschreiben?
Oh, das ist einseitig gewesen. Also es ist praktisch so, als wäre hier eine ganz gerade Linie gewesen. Und diese ganze Hälfte hat wehgetan. Es sind Schmerzen, die ich niemandem wünsche. Das war wirklich so extrem. Es war, als hätte man in mein Gehirn eingestochen. So hat es sich angefühlt, als würden da keine Ahnung, wie viele Nadeln drin stecken. Es war einfach unerträglich. Und ich bin trotzdem an dem Tag zum Sport gegangen.
Danach noch?
Ja, ich habe mir dann noch mal Schmerzmittel eingeworfen und dachte, ja gut, ne, vielleicht brauche ich ein bisschen Bewegung, vielleicht bin ich verspannt. Und habe dann meine Gewichte gehoben an dem Abend noch.
Crazy. Das finde ich richtig krass. Hast du in dem Moment mal daran gedacht, vielleicht zum Arzt zu gehen, weil die Schmerzen so viel doller waren als vorher?
Ich hatte einfach Angst, dass ich nicht ernst genommen werde. Oder ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich nicht ernst genommen werde. Und deswegen dachte ich mir, mir wird wieder das Gleiche gesagt werden, wenn ich zum Arzt gehe. Und meine Hoffnung war ja in dem Moment, dass es die Weisheitszähne sind und dass es dann nach dem Zahnarztbesuch wieder besser wird.
Ja, wo du den Termin ja morgen gehabt hättest.
Ne? Ja, genau.
Also das heißt, du kommst abends vom Sport nach Hause. Mit was für einem Gefühl bist du denn dann ins Bett gegangen?
Ganz normal, wie immer. Ich glaube, ich hatte gehofft, dass die Schmerzen am Morgen weg sind und hatte mir auch zum Schlafen so Meditation angehört, um mich ein bisschen zu entspannen. Hatte eigentlich nur den Wunsch, dass die Schmerzen dann halt ein bisschen weniger sind am nächsten Tag. Mhm.
Du gehst abends schlafen. Was ist dann passiert?
Am nächsten Tag, das war sehr untypisch, hat mich mein Hund geweckt.
Dein Hund? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben ja zwei Hunde. Einmal Oreo, der ist bei jedem. Und einmal Ray, der ist sehr auf meinen Papa fixiert. Und Ray hat sich neben mein Bett gestellt und hat gebellt und gebellt und gebellt, bis ich aufgewacht bin. Allein, weil er ja so auf meinen Papa fixiert ist, fand ich sehr komisch, dass er bei mir stand. Und er hat auch geguckt, dass ich ins Wohnzimmer gehe. Und
wie ging's dir da?
Ich weiß noch, dass ich länger schlafen wollte eigentlich. Und es war, glaube ich, 8 Uhr, als er mich geweckt hatte. Da war ich ein bisschen genervt. Aber vom Kopf ging es mir genauso wie am Tag davor. Ja gut, natürlich war es komisch, dass Ray bei mir war. Aber ich habe mir in dem Moment nichts dabei gedacht und bin dann einfach hochgegangen ins Wohnzimmer. Und hatte ja auch noch diesen Zahnarzttermin im Kopf.
Stimmt.
Und habe mir dann noch was zu essen gemacht. Und dann kam mein Papa runter, weil er im Homeoffice war. Und das wegen des Zahnarzttermins war er da. Dieser Zahnarzttermin und Ray haben mir wirklich meinen Arsch gerettet. Es hat dann angefangen, dass mein Papa mich gefragt hatte, wie meine Schmerzen sind. Und dann meinte ich, nee, also es tut immer noch extrem weh. Und dann meinte er, nee, komm, zieh dich an, wir gehen jetzt zum Arzt.
Und nicht zum Zahnarzt, sondern zu einem regulären Arzt.
Ja, er wollte jetzt dann erstmal zu einem regulären Arzt. Mhm. Und das war ja irgendwie um 8 oder 8:30 Uhr morgens. Und dann meinte ich zu ihm, Papa, der Arzt hat doch schon zu. Und dann war er sich nicht sicher, ob ich ihn verarsche. Und fand es dann aber überhaupt nicht witzig. Und meinte dann zu mir, was glaubst du denn, wie viel Uhr wir haben? Und dann meinte ich, ja, wir haben 18 Uhr. Und dann hat er gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Und dann hatte er mich, glaube ich, gefragt, welchen Wochentag wir haben. Und dann hat es angefangen, dass ich nicht mal sprechen konnte. Dann hat diese Aphasie, nennt man das ja, wenn man nicht mehr reden kann, hat dann angefangen und ich wollte ihm antworten. Ich weiß es, ich wollte ihm so gerne antworten. Ich hatte diese Wörter im Kopf, aber ich konnte es nicht aussprechen.
Also dein Mund hat sich einfach nicht bewegt?
Nein, nein, ich konnte nicht reden.
Krass, was ist da in dir passiert, als du realisiert hast, ich kann gerade nicht das sagen, was ich sagen will?
Ich habe Panik bekommen. Es ist ein sehr, sehr beängstigendes Gefühl, weil man plötzlich die Kontrolle über seinen eigenen Körper verliert. Ich hatte so eine Ungeduld in mir, weil ich mir dachte, ich muss ihm doch jetzt antworten. Das ist so wie wenn man träumt und man rennen möchte im Traum. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil man nicht rennen kann, weil man so langsam ist.
Und wie hat dein Vater reagiert? Hat er gemerkt, was gerade passiert bei dir?
Er hat meine Mama angerufen. Meine Mama ist Krankenschwester und hat ihr die Situation geschildert, weil er ja natürlich überhaupt nicht zuordnen konnte, woher das jetzt kommt. Und meine Mama hatte ihm dann diese klassischen Schlaganfalltests beauftragt, dieses, ob man lächeln kann, ob eine Seite runterhängt, ob man seine Arme heben kann, sowas. Das war bei mir zu dem Zeitpunkt noch alles unauffällig. Er hatte dann trotzdem Krankenwagen gerufen, weil er nicht wusste, was soll er machen. Ja, ab da sitzt meine Erinnerung, also ich weiß noch ein paar Sachen, aber es ist sehr schwammig. Ich weiß, dass auf jeden Fall die Sanitäter kamen und dann natürlich gefragt hatten, was los ist. Und keiner konnte sich das erklären, warum ich nicht reden konnte. Und sie haben dann versucht, mit mir zu kommunizieren, aber es hat einfach nichts geklappt. Tatsächlich habe ich meinem Freund geschrieben davor auf Discord um 9:15 Uhr. Hilfe, ich kann nicht mehr richtig reden und schreiben. Es fehlen fast alle Wörter aus meinem Kopf. Und dann hat er geschrieben, oh nein, Maus, sicher, dass du keinen Schlaganfall hast. Und dann eine Minute später habe ich geschrieben, da fängt es dann an, dass es keinen Sinn mehr ergibt. Weiß wird es nicht. Ich sehe keine Farben, sondern nur richtig nicht Schmerzen und alles versorgen. Ach, also krass. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was da steht. Keinen Sinn. Dann habe ich mir auch nicht mehr geschrieben.
Falls ihr mal in eine solche Situation kommen solltet, hilft euch der FAST-Test. Mit dem könnt ihr in kürzester Zeit die häufigsten Symptome eines Schlaganfalls überprüfen. F wie Face bittet die Person zum Beispiel zu lächeln, hängt einen Mundwinkel herab. A wie Arms bittet die Person, die Arme nach vorne zu strecken und die Handflächen nach oben zu drehen. Kann die Person diese Position so halten? S wie Speech kann die Person einen einfachen Satz deutlich nachsprechen. Und T wie Time. Wenn es eine Auffälligkeit gibt, ruft sofort die 112. Die Infos zum Test findet ihr auch nochmal in der Beschreibung.
Was haben die Sanitäter dann gemacht, als die da waren?
Wir haben auch nochmal diese Schlaganfalluntersuchung gemacht. Ich sollte meine Wangen zum Beispiel ganz doll aufblasen und böse gucken und meine Augenbrauen hochziehen. Und das war ja alles noch unauffällig. Es hat dann aber angefangen, dass ich auch eine Apraxie hatte.
Was ist das?
Ich sollte, glaube ich, ich sollte meine Schuhe zum Beispiel anziehen und ich konnte das nicht mehr. Mhm. Mit mir konnte man machen, was man wollte. Ich hätte nichts machen können.
Gab es irgendwann mal den Punkt, wo du realisiert hast, okay, scheiße, das hier ist gerade richtig ernst? Konntest du das überhaupt realisieren
Nein.
in so einem Moment?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin dann ja in die Notaufnahme gekommen und hatte dann ein Bett auf dem Flur bekommen. Und ich weiß aber nicht mehr, wie viel Zeit dazwischen verging. Irgendwann kam dann, glaube ich, eine Neurologin, die mit mir ein MRT machen wollte. Dann sollte ich aber noch eine Urinprobe abgeben. Und da wusste ich auch nicht mehr, wie das ging. Also die Ärztin, sie hat mich dann ins Bad geschickt und ich stand da und wusste nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, sie musste mir dann irgendwann auch helfen.
War den Leuten im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass du gerade einen Schlaganfall hast?
Nein.
Weil ich frage mich gerade, du würdest ja, wenn du das weißt, dass die Person gerade einen Schlaganfall hast, nicht erwarten, dass sie dir jetzt eine Urinprobe gibt, ne?
Nein, die wussten das nicht. Die dachten, ich hätte Migräne.
Okay, und das war, weil du nicht diese typischen Schlaganfallsymptome hattest, sag ich
ja,
mal.
Ja, und auch wegen meines Alters.
Okay, ja.
Ich bin da ja gerade 20 gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist das Letzte, woran man denkt. Dann sollte ich ins MRT und war da eigentlich auch ganz entspannt und wurde dann in diese Röhre reingeschoben und habe dann währenddessen gemerkt, dass ich mich übergeben muss und habe dann auf diesen Ball gedrückt, dass die mich rausholen. Aber das ging nicht schnell genug. Ich habe mich in dieser Röhre übergeben, über mich selber, über alles rüber und es hatte nicht mehr aufgehört. Und dann, ab da weiß ich nichts mehr. Ich hatte einen epileptischen Anfall gehabt, weil mein Hirndruck so hoch war. Und der war wohl richtig heftig, also richtig mit, ich habe mir auf die Zunge so arg gebissen, dass ich da richtig eine Rille drin hatte für ein paar Tage. Bin zwischendurch mal aufgewacht, das war wie in einem Film, weil alles so verschwommen war und so viele Leute über einem drüber und da eine Infusion und hier möchte jemand irgendwas haben. Einfach dieser Stress um einen herum, die haben mir dann so starke Medikamente gegeben, dass ich tatsächlich an die ersten 3 Tage gar keine Erinnerung mehr habe.
3 Tage?
Ja.
Boah, krass. Was kam denn bei dem MRT raus?
Auf jeden Fall kam raus, dass ich eine große Hirnblutung hatte, auf der linken Seite im Sprachzentrum vor allem. Und 3 Thrombosen
oh, krass.
Im Hirn. Krass. Und dadurch kamen die Kopfschmerzen durch diese Thrombosen, die ja schon lange bestehen müssen, weil die einfach groß sind. Und sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen.
An dieser Stelle frage ich mich wieder, hätte das Übel noch verhindert werden können, wenn ein Arzt oder eine Ärztin die Thrombosen vorher entdeckt hätten?
Also ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich war nicht dabei und ich bin vor allen Dingen auch keine Ärztin. Also ich kann das natürlich nicht sagen. Und ich finde, also erstmal klare Antwort eigentlich nein, das kann man so nicht beantworten, dass sie, wenn sie ein Mann wäre, das irgendwie nicht passiert wäre. Für den Einzelfall ist das ja immer irgendwie schwierig zu sagen. Man kann halt generell sagen, es gibt diesen Gender Pain Gap und Frauen werden halt mit Schmerzen einfach weniger ernst genommen als Männer. Oder Frauen rufen auch bei Notfällen einfach später Hilfe. Tatsächlich, da gab es eine Studie zum Thema Herzinfarkt, zumindest aus Polen. So in der Richtung kann man das generell sagen, aber jetzt konkret auf Charlottes Fall, kann ich so nicht sagen.
Diese Stroke Unit ist bei uns im Krankenhaus einfach ein großer Raum mit, ich glaube, bei mir waren es 6 Betten. Das sind alles halt Schlaganfallpatienten und den einen trifft es mehr als den anderen. Überall waren aber diese Geräte und ich war verkabelt, ich war natürlich an dem Langzeitblutdruck. Ich hatte da eine Infusion und hier einen Zugang. Ich fand das ganz schlimm und befremdlich, weil ich davor noch nie im Krankenhaus war und wusste natürlich erstmal nicht, was überhaupt abgeht und wo ich bin. Und dann hatte ich Angst, Aber die Pflege da war wirklich super lieb. Die hatten mir einfach dadurch, dass ich eben so jung war zu dem Zeitpunkt, auch ein bisschen Privatsphäre geben wollen und hatten dann meinen Bereich quasi. Ich war an der Ecke am Balkon, hatten sie damit so Paravents meinen Bereich so ein bisschen abgeschirmt.
80% der SchlaganfallpatientInnen sind über 60 Jahre alt. Nur 5-8% sind jünger als 50. In Deutschland erleiden jährlich 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Ein Jahr nach dem Schlaganfall bleiben rund 60% der PatientInnen auf Therapiehilfsmittel oder Pflege angewiesen. Ein Schlaganfall ist damit der häufigste Grund für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter.
Zu dem Zeitpunkt war mir auch das Ausmaß noch gar nicht so bewusst. Ich war ja insgesamt 2 Wochen im Krankenhaus, hatte da auch Logopädie, weil das im Vordergrund stand, einfach wegen dieser Aphasie, die ich hatte. Es ging aber relativ schnell eigentlich wieder normal. Also ich konnte wieder reden. Es waren dann halt nur die Defizite bei der Wortfindung vor allem. Die habe ich immer noch teilweise, dass mir Wörter nicht einfallen und dann umschreibe ich sie und hoffe dann, dass der andere weiß, was ich meine.
Spannend, das ist mir jetzt im Gespräch gar nicht aufgefallen.
Ja, oder dass mir bei der Rechtschreibung habe ich auch meine Probleme.
Wie war das denn für dich, als du das erste Mal realisiert hattest, okay, ich hatte einen Schlaganfall? Das ist ja was so Ungewöhnliches für jemanden, der so jung ist.
Nein, am Anfang war es genauso wie dieses, ich habe es einfach verdrängt. Ich habe das gar nicht so ernst genommen, weil ich so schockiert war. Und diese große Realisierung kam dann während der Reha relativ früh. Und da ging es mir richtig schlecht. Ich habe das körperlich richtig gespürt, wie so ein Schlag in dem Bauch war. Diese Realisation, was da gerade passiert oder was mir passiert ist. Übelkeit, da habe ich viel geweint zu dem Zeitpunkt. Aber auch einfach dieses Wutgefühl und dieses Gefühl, dass es so unfair ist. Und natürlich dieses Warum. Warum ist das passiert? Warum ist das mir passiert? Was habe ich gemacht, dass mich das trifft? Das hat mich ganz, ganz stark beschäftigt.
Was für Ängste kommen da in den Kopf?
Das ist wieder passiert. Also das beschäftigt mich täglich. Ich habe ja weiterhin diese täglichen chronischen Kopfschmerzen. Und jedes Mal denke ich mir, oh Gott, was, wenn ich gerade wieder einen Schlaganfall habe? Und diese Angst ist immer da. Seit ich es realisiert habe, besteht diese Angst. Weil es ja eben auch keine Seltenheit ist. Es ist ja, dass Schlaganfallpatienten auch einen zweiten Schlaganfall erleiden.
Tatsächlich wiederholt sich laut der Deutschen Schlaganfallhilfe jeder 4. Schlaganfall. Jährlich betrifft das in Deutschland rund 70.000 Menschen.
Auch diese Realisation, ich hätte dabei sterben können. Ich wäre daran gestorben, wäre mein Papa nicht zu Hause gewesen. Oder hätte, wenn ich es überlebt hätte, weitaus noch schwierigere Folgen, als ich sie jetzt habe. Also zum einen habe ich mich schon glücklich geschätzt, dass ich es überlebt habe. Aber auf der anderen Seite war auch einfach super viel Angst, weil ich auch nicht wusste, wie geht's jetzt weiter? Werde ich wieder gesund? Wie lang dauert es? Wie lang muss ich hier bleiben in der Reha? Weil ich ja auch davon ausgegangen bin, dass das jetzt einfach mal ein kleiner Ausrutscher war. Und dann dachte ich ja, ich bin durch und kann mein Abitur weitermachen. Und ich war dann ja ein Jahr wirklich nur zu Hause, 1,5 Jahre seit der Entlassung aus der Neuro-Reha.
Am Ende war Charlotte dann 1,5 Jahr in der Reha und ist danach nicht wieder völlig genesen. Sie ist auf Gehhilfen wie einen Rollator oder kurzzeitig auch auf einen Rollstuhl angewiesen und ihr geht es auch danach zu Hause noch schlecht. Die starken Kopfschmerzen sind immer noch ihr täglicher Begleiter.
Wenn man Leuten sagt, ich habe eine Behinderung, dann haben die das Bild im Kopf von jemandem, der im Rollstuhl sitzt oder keine Ahnung, jemandem, dem man es ansieht. Und dann kriegt man zu hören, ja, du bist doch ganz normal. Man sieht doch nichts.
Man sieht das gar nicht.
Laut der Diagnose hat Charlotte eine Gangstörung, Schmerzen mit funktionellen und somatischen, also körperlichen Komponenten und verminderte körperliche und kognitive Belastbarkeit. Das bedeutet, sie kann sich nicht mehr so lange konzentrieren, hat Probleme beim Laufen und täglich hat sie chronische Schmerzen. Und das, obwohl sie 5 Monate in der Reha war.
Was antwortest du denn dann, wenn die Leute das sagen?
Ja, dass eine Behinderung nicht sichtbar ist oder nicht sichtbar sein muss, um eine Behinderung zu sein.
Charlotte hat nicht nur psychische Probleme und deshalb ihre Schule und ihr FSJ abgebrochen. Sie hat nun auch eine Behinderung, ausgelöst durch einen Schlaganfall. Aktuell erholt sie sich, obwohl sie noch mit den Folgen kämpft.
Ihre sozialen Kontakte haben sich reduziert und sie arbeitet weiter an ihrem Traum. Sie hat gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich begonnen, denn so könnte sie über Umwege schneller zu ihrem Studium kommen, zu ihrem großen Traum, Ärztin werden und andere Menschen mehr ernst nehmen.
Hast du sowieso das Gefühl, dass du vielleicht auch durch die Angst, dass das wieder passieren könnte, dein Leben jetzt auf eine andere Art und Weise siehst?
Ja, ich dachte oder ich denke, da bin ich nicht alleine mit. Ich glaube, das ist einfach auch so unterbewusst und gar nicht mal böse gemeint, dass man sich in unserem Alter denkt, mir kann gar nichts passieren. Ich bin so jung, ich bin nicht dafür, es ist nicht vorgesehen, dass ich jetzt schon, dass mir irgendwas passiert.
Natürlich,
und dass man dieses Gefühl hat von Unsterblichkeit und man kann alles machen, es passiert nichts. Und dann aber vorgehalten zu bekommen, du kannst auch mit 20, mit 4, mit 10, keine Ahnung, du kannst jederzeit sterben. Und das wird nicht ohne Konsequenzen vorbeigehen, nur weil du jung bist. Also mir ist es nochmal bewusster, dass das Leben auf jeden Fall endlich ist. Und das nicht erst, wenn ich 80 bin.
Was gibt dir denn heute Kraft?
Meine Familie, mein Freund. Einfach auch dieses Gefühl, einen Sinn zu haben, weil ich weiß, auf der Arbeit habe ich Aufgaben, auf der Arbeit helfe ich und werde gebraucht. Aber auch zum Beispiel die Tage in der Berufsschule liebe ich auch total, weil ich da ganz tolle Klassenkameradinnen habe, mit denen ich mich super gern unterhalte.
Glaubst du, dass du es schaffen wirst?
Die Ausbildung.
Medizin zu studieren.
Medizin zu studieren.
Ja, die Ausbildung, Medizin zu studieren, beides.
Ja, bestimmt. Nein, also das ist schon mein Traum und ich werde auch nicht so schnell aufgeben. Es sei denn, ich finde jetzt was, wo ich sage, das macht mir, glaube ich, auch genauso viel Spaß mindestens, dass ich sage, ich...
Dann ja. Ist es ja auch okay. Träume können sich ja auch verändern. Ja. Ist dir das bewusst eigentlich, dass du so eine...
Ja.
Ja? Dass du so eine Willenskraft hast?
Ach so. Nein, das nicht.
Das meine ich. Also ist es dir bewusst, dass du so eine starke Person bist und so viel Willenskraft hast?
Nein, und mich überrascht es, wenn man mir das sagt, weil ich mir denke, mir bleibt doch gar nichts anderes übrig.
Naja, das siehst du so. Ja. Das spricht wieder dafür, dass du diese Kraft hast, weil ich glaube, dass es schon viele Leute geben würde, die einfach in ihrem Schicksal versinken würden und einfach sagen würden, ich kann das nicht und ich will das nicht und ich bleibe jetzt hier und versuche eben nicht zu gucken, wofür habe ich heute Kraft.
Das
gibt es bestimmt auch.
Ja, das habe ich auch. Da hatte ich auch eine ganz lange Phase, in der das so war und die habe ich immer noch, die Phasen. Wochenenden zum Beispiel sind bei mir ganz schlimm, weil ich da dann auch oft sage, boah, nee, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich will das nicht mehr. Und das gehört auch dazu, glaube ich. Das ist, denke ich, ganz normal, dass man, egal welche schlimmen Erfahrungen man gemacht hat, man diese Phasen hat. Und das, ich denke, es ist wichtig, dass man irgendwann einen Weg findet, aus den Phasen kurz rauszukommen.
Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir wichtig, da haben wir noch nicht drüber geredet und das möchtest du gerne loswerden?
Einfach nur, dass es wichtig ist, dass man auf seine Gesundheit achtet und auch hartnäckig bleibt bei Ärzten, bei Untersuchungen, dass man sich da nicht abwimmeln lässt und dass man da wirklich dran bleibt und auch für sich selbst einsteht. Ja.
Das ist voll die gute und wichtige Message. Gerade als Frau.
Ja.
Weil man als Frau nachgewiesenermaßen
nicht so erforscht
oft
ist.
Genau, nicht so gut erforscht ist, oft abgewimmelt wird und ja, die Probleme so ein bisschen abgetan
werden.
Ja,
das stimmt.
Ja, ich meine, wir verbessern uns bestimmt Tag für Tag, aber deswegen hartnäckig sein ist ein sehr guter Tipp, finde ich.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast heute. Das Gespräch mit Charlotte ist eines dieser, die mich auf jeden Fall nachhaltig beschäftigen. Wie viel Kraft und Mut Charlotte mit ihren 21 Jahren hat, wie viel Weisheit in ihren Worten steckt und wie sie mich und vielleicht auch euch mit ihrer Geschichte daran erinnert hat, dass unser Leben nicht endlich ist und wir es, solange wir hier sind, nutzen können, indem wir immer wieder aufstehen. Das hat mich wirklich sehr berührt. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann meldet euch doch bei uns unter diefrage@br.de oder schreibt eine WhatsApp an die 0174 274 5065. Am Ende habe ich jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt Menschen, die auch dann nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird, weil sie an ihre Idee glauben und die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um ihre Geschichten geht es in dem Podcast Sparks, Menschen, die uns inspirieren. Da ist zum Beispiel Fabian, der ein Startup gründet, um Verpackungsmüll zu reduzieren, bis ihn ein Burnout zwingt, langsamer zu machen. Oder Julia, die einen Hotspot für freie KünstlerInnen und Künstler ins Leben ruft und dann brennt in einer Nacht alles ab. In Sparks erfahrt ihr, wie diese Menschen mit Rückschlägen umgehen und ihre guten Ideen gegen alle Widerstände umsetzen. Sparks, Menschen, die uns inspirieren, ist ein Podcast von BR24. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Die Frage ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorin dieser Folge ist Antonia Luisa Wolfram. Redaktion Diana Kulotzig und Verena Krempel. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.